SWR Kultur am Samstagnachmittag. Jetzt mal ehrlich, über einen freien Tag freuen sich die meisten von uns. Aber warum wir genau frei haben, was sich hinter Feiertagen wie etwa heute Allerheiligen genau verbirgt, das wissen längst nicht alle. Und manch einer denkt sogar, der Feiertag am 1. November würde direkt mit Halloween zusammenhängen. Gestern Halloween, heute Allerheiligen, morgen aller Seelen. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Eine, der das ganz sicher nicht passiert, ist die katholische Ordensschwester Ursula Hertewig. Sie lebt im Dominikanerkloster Arenberg bei Koblenz und ist heute unser Gast. Herzlich willkommen in SWR Kultur am Samstagnachmittag, Schwester Ursula.
Ja, danke schön.
Schwester Ursula, Heilige, die spielen in der katholischen Kirche eine wichtige Rolle und ihre Verehrung ist ein zentraler Bestandteil des katholischen Glaubens. Manche Heilige haben einen eigenen Feiertag, am 26. Dezember zum Beispiel wird der heilige Stephanus geehrt. Ist Allerheiligen sowas wie ein Sammelfest für all die unzähligen Heiligen, die keinen speziellen Tag zu ihrer Ehrung haben?
Ganz genau, so wird das gefeiert, weil wir auf der einen Seite viele Personen vor Augen haben, die über Jahrhunderte hinweg schon verehrt werden. Und dann gibt es aber die ganz vielen Menschen, von denen wir ahnen, die wir im Alltag erleben, das sind auch Heilige. Im Prinzip ist es ja unser aller Berufung, auch heilig zu werden. Manche von denen kennt man, manche weniger. Es geht darum, vor Augen zu führen, was gelingendes Menschsein bedeutet.
Allerheiligen ist auch einer dieser Tage, an denen auf Friedhöfen viel Publikumsverkehr ist. Aber da liegen die Heiligen ja gar nicht, sondern in der Regel wir ganz Normalsterblichen.
Naja, also ich gehe davon aus, dass wir ganz Normalsterblichen auch heilig sind. Ich glaube, wir sind Gott heilig. Aber natürlich ist dieser Totenkult oder dieser Kult auf dem Friedhof ganz eng mit dem Fest Allerheiligen verbunden. Allerdings haben die normalen Sterblichen in Anführungszeichen an aller Seelen ihren Gedenktag. Also da gedenken wir aller Verstorbenen, während an aller Heiligen gedenkt wird.
Aber man kann sowohl an Allerheiligen als auch an aller Seelen auf den Friedhof gehen.
Und das ja, natürlich. Natürlich, immer.
Unter den Heiligen gibt es auch sowas wie Promis, würde ich mal sagen. Also Hildegard von Bingen zum Beispiel oder Thomas von Aquin, die kennen auch die Nichtkatholiken. Warum spielt es in der katholischen Kirche so eine große Rolle, eben nicht nur diese herausragenden Heiligen zu ehren, sondern eben alle?
Ja, für mich hat es wirklich mit unserer aller Bestimmung zu tun, dass wir uns mit unserem Leben, mit Leib und Seele dem Wirken Gottes öffnen und uns trauen, ganz Mensch zu werden. Also heilig sind für mich Menschen, die sich trauen, ganz zu sein. Das ist im Prinzip das Schönste, was einem Menschen passieren kann. Ich entdecke meine ureigene Berufung, ich entdecke meine Persönlichkeit und ich bringe in diese Welt hinein Frucht in der Verbindung mit Gott. Und ich glaube, etwas Schöneres kann einem Menschen gar nicht geschehen, weil das wirklich auch sehr glücklich macht, so zu leben. Und daher finde ich das immer gut, dass wir sie uns vor Augen führen, wie die Bilder eines gelingenden menschlichen Lebens, sodass ich selber Lust bekomme, danach zu streben. Das ist, glaube ich, so mit der Grund, warum wir die Heiligen überhaupt verehren.
Gibt es denn einen Heiligen oder eine Heilige, die Sie persönlich besonders verehren?
Ja, als Dominikanerin natürlich den heiligen Dominikus, das ist ganz klar. Ich mag zum Beispiel auch so verrückte Menschen wie Don Bosco. Und ich verehre eine Frau, die jetzt gerade erst im Heiligsprechungsprozess ist. Das ist Madeleine Delprelle, eine französische Mystikerin des letzten Jahrhunderts. Da wird wahrscheinlich bald die Seligsprechung erfolgen. Das ist für mich eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich kenne. Und da merke ich ja, da habe ich auch Lust, sie ein Stück weit nachzuahmen in ihrer Spiritualität.
Was macht die denn so besonders Tolles, was so nachahmenswert ist?
Das Tolle an Madeleine Delprelle ist, dass sie, man nennt sie eben Mystikerin der Straße, dass sie ganz und gar unter den Menschen gelebt und gewirkt hat, dass sie eine ganz, ganz tiefe Gottverbundenheit hatte, die aber auch wirklich erlitten war ein Stück weit. Sie war radikale Atheistin, hat aber immerhin Gott die Möglichkeit eingeräumt zu sein. Und dann hat er sie sehr überwältigt in einem ganz ergreifenden Augenblick ihres Lebens. Und dann ist sie nicht ins Kloster gegangen und hat sich so aus der Welt zurückgezogen, sondern hat gespürt, sie will mit einigen Gefährtinnen in einem Pariser Vorort christliches Leben führen und Menschen einladen und da sein und Präsenz zeigen. Und Sie hat wunderbare Texte geschrieben, sie ist eine wunderbare Dichterin und ich finde, sie war so ungewöhnlich. Hat gerne auch geraucht und Rotwein getrunken und also ein ganz toller Mensch. Und da merke ich ja, das macht mir Lust auf Leben, wenn ich etwas von ihr lese.
Sie haben gerade schon gesagt, das ist so ein Prozess zur Heiligsprechung, denn bis heute werden immer wieder Personen heilig gesprochen. Vor wenigen Tagen erst ein Mann aus Papua-Neuguinea. Und diese Heiligsprechung, die übernimmt der Papst letztendlich. Hat da eigentlich jeder Papst dieselben Kriterien oder ist da auch so ein bisschen Auslegungssache dabei, wer heilig gesprochen wird und wer nicht?
Nein, es gibt schon knallharte Kriterien für Heiligsprechung, die unabhängig vom jeweiligen Papst sind. Also es muss zum Beispiel irgendwo ein Wunder geschehen. Das nimmt die Kirche als Zeichen dafür, dass es quasi von Gott besiegelt ist, dass diese Menschen zur Verehrung freigegeben werden, so möchte ich es mal sagen. Und das sind schon harte Kriterien, dass man heilig gesprochen wird. Es ist auch sehr, sehr viel Aufwand erforderlich. Also das ist ein sehr langer Prozess in der Regel, der auch ganz genau geprüft wird.
Und wann ist ein Wunder ein Wunder? Gibt es auch dafür Kriterien?
Ja, zum Beispiel wirklich medizinische Wunder. Das müssen Ärzte bestätigen. Das heißt, es müssen beispielsweise unheilbar kranke Menschen sein, die sagen, ja, ich habe um die Fürsprache dieses oder jenes Menschen gebetet und mir ist geholfen worden. Und das gibt es ja immer wieder. Dann bestätigen Ärzte manchmal zum Beispiel medizinische Wunder. Und das wird dann vom Vatikan geprüft und dann kann der Weg in die Heiligsprechung erfolgen. Kann, muss aber nicht. Da kommen auch noch andere Kriterien natürlich dazu. Ist nur ein Teil.
Dieser Begriff heilig, der ist ja längst auch in den Sprachgebrauch außerhalb der Kirchen eingegangen. Als ein Heiliger gilt da in der Regel jemand, der perfekt ist, der immer korrekt handelt, jemand, der unfehlbar ist. Dabei sind sogar die echten Heiligen nicht frei von Makeln oder gar kleinen Sünden, oder?
Nein, also ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist auch eine totale Verdrehung des Begriffs. Also wenn man mal sieht, im Evangelium hat sich Jesus genau gegen diese Menschen gestellt, die immer alles richtig machen wollten, wie die Pharisäer. Die hat er richtig attackiert, weil sie gedacht haben, sie kommen durch ihr gutes Handeln und ihre Makellosigkeit auf jeden Fall in den Himmel. Sie verdienen sich den Himmel. Bei den Heiligen ist es genau umgekehrt. Ich glaube, Heilige sind Menschen, die sich trauen, ganz zu sein vor Gott, die ihr ganzes Vertrauen Gott entgegenbringen, die sich aber auch trauen, richtig Fehler zu machen und daneben zu tappen und nicht immer nur lieb zu sein. Also ich kenne viele Heilige, von denen ich weiß, dass sie sehr, sehr anstrengende Zeitgenossen waren und ihre Mitmenschen manchmal auch sehr leiden gemacht haben durch ihre Radikalität. Also es geht in keiner Weise um Fehlerlosigkeit oder Makellosigkeit, sondern es geht darum, mich zu trauen, mein Menschsein zu entfalten mit allen Facetten, die dazugehören.
Schwester Ursula, darf ich fragen, ob Sie den Namen Ursula schon als Kind hatten oder haben Sie sich den Namen beim Eintritt ins Kloster gewählt?
Beides. Also ich hatte ihn schon als Kind und ich durfte ihn behalten. Also ich war immer sehr glücklich und stolz auf meinen Taufnamen und ich hätte ihn auch abgegeben, wenn es notwendig gewesen wäre. Aber wir dürfen unsere Namen behalten, unsere Taufnamen, und dann habe ich das auch gern gemacht, weil mein Leben mit Gott auch wirklich gefühlt sehr früh begonnen hat und der Eintritt ins Kloster für mich gar nicht so ein großer Bruch war, dass ich den Namen ändern wollte.
Darf man jeden Namen behalten oder muss man letztendlich, wenn man einen Namen hat, der gar keinen christlichen, biblischen Bezug hat, muss man dann wechseln?
Gute Frage. Also ich weiß nicht, ob Schwester Shanaya so toll wäre beispielsweise, aber also theoretisch ja. Es darf nur ein Name nicht zweimal vorkommen in unserer Gemeinschaft, weil das dann wirklich anstrengend wird, wenn man in einem Haus zusammenlebt und wir haben 10 Ursulas. Ich hatte eben auch das Glück, es gab gerade keine Ursula und deshalb war das auch gut. Es gibt ja auch immer noch Abwandlungen von Ursula, aber prinzipiell ja, aber manches wird dann vielleicht auch schwierig an Schwesternamen. Keine Ahnung.
Sie kommen aus der kleinen Gemeinde Wattgassen im Saarland, wo Sie mit kurzen Unterbrechungen 30 Jahre Ihres Lebens verbracht haben. Seit 19 Jahren leben Sie nun im Dominikanerkloster Arenberg bei Koblenz. In Ihrem Leben davor haben Sie Pharmazie studiert, in dem Fach auch promoviert. Warum haben Sie damals diese Entscheidung getroffen, für immer ins Kloster zu gehen?
Das war natürlich ein längerer Prozess. Ich war auf der einen Seite natürlich naturwissenschaftlich sehr engagiert und auf der anderen Seite aber auch immer in meiner Pfarrgemeinde. Also seit ich denken kann, hat die Suche nach Gott in meinem Leben eine sehr große Rolle gespielt. In verschiedenen Kontexten war ich in der Jugendarbeit aktiv und als ich so beruflich einiges erreicht hatte, habe ich irgendwie gemerkt, dass mir diese Seite in meinem Leben deutlich zu kurz kommt. Das war so wie wenn die Hauptsache meines Lebens im Prinzip immer ein bisschen die Nebensache war. Und dann habe ich in einer Suchbewegung die Arenberger Dominikanerinnen kennengelernt und habe irgendwie gemerkt, dass diese Gemeinschaft so meinen Traum vom Leben lebt. Also ich wollte nie ins Kloster, ich wollte auch nie aus dem Saarland weg. Aber als ich die Gemeinschaft kennengelernt habe, war ich so begeistert, wie lebendig diese Frauen sind und wie leidenschaftlich sie Gott suchen und mit den Menschen unterwegs sind, dass ich gedacht habe, du musst das für dich prüfen, ob das deine Lebensform ist. Und das habe ich dann auch Gott sei Dank gemacht.
Und hatten Sie dann in den letzten 2 Jahrzehnten nie Zweifel daran, eventuell doch die falsche Entscheidung getroffen zu haben oder grundsätzlich Zweifel an Ihrem Glauben?
Doch, also ich bin eine ausgesprochene Zweiflerin. Ich glaube, Gott hat mit mir ziemlich viel Arbeit, weil ich generell häufig und gerne und intensiv auch zweifle. Ich habe aber auch immer gespürt, dass mich jeder Zweifel auch näher zur Wahrheit führt. Also wenn ich etwas bezweifeln kann, dann stimmt noch was nicht. Und dann muss ich nochmal bohren und nochmal fragen und nochmal suchen. Und manchmal kommt dann auch ein großer Lichtblick, wo ich merke, aha, so kann ich mir das vorstellen, so kann ich das auch glauben. Also das heißt, da ringe ich intensiv. Generell muss ich sagen, ja, es gibt manchmal Krisen, wo dieses Leben hier auch nicht so viel Spaß macht, wie jedes andere Leben auch. Und auf der anderen Seite so richtig existenziell gezweifelt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, habe ich eigentlich noch nie. Also ich war schon mal so kurz vorm Gehen im Noviziat, aber das waren Krisen, wo ich erstmal geblieben bin und guck, was ist jetzt los. Und dann hat sich vieles geklärt und ich konnte weitergehen. Ja, und heute bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich weitergegangen bin.
Ist das eigentlich ein Vorurteil, einmal Kloster, immer Kloster? Also dürften Sie jetzt im Prinzip austreten? Sie sind da ja nicht in Ketten gelegt, oder?
Ja, das ist ein sehr großes Vorurteil. Ich war zum Beispiel mit über 36 Schwestern und Brüdern gemeinsam im Noviziat in einem Kurs. Von diesem Kurs gibt es, glaube ich, noch 5, die immer noch dabei sind. Also es gehen sehr viele wieder, das muss man leider sagen. Und es ist halt wie bei einer Ehe. Also wenn die ewige Profess gefeiert ist, der Schlüssel steckt immer innen, dann kann ich immer noch sagen, ich trenne mich. Ich kann sogar auch mich dispensieren von den Gelübden. Ich kann das auch wirklich offiziell lösen. Wenn ich austrete, kann das in Rom quasi dieses Gelübde wieder gelöst werden. Also prinzipiell, der Schlüssel steckt in dem Kloster und es gehen auch viele wieder.
Ja, aber dass das Leben in einem Kloster auch viel freudvoller ist, als unser eins oft denkt, das haben zuletzt 3 Nonnen in Südtirol bewiesen, die sich ihren Weg zurück ins Kloster ertrotzt haben, auch auf sehr medienwirksame Weise. Und eigentlich sollten sie in eine Pflegeeinrichtung kommen. Was ist denn das Tollste am Klosterleben?
Also ehrlich, dieser Fall für mich überhaupt nicht. Da habe ich ganz, ganz große Mühe mit, weil ich immer denke, warum soll es uns jetzt auch wirklich besser gehen als anderen alten Menschen auch, die auch in Pflegeheime müssen und auch nicht die Wahl haben, einfach nochmal irgendwie zurückzugehen. Also habe ich ehrlich gesagt große Mühe mit diesem Fall. Das Tollste im Kloster finde ich wirklich das jahrzehntelange Gemeinschaftsleben, wo unterschiedlichste Menschen miteinander Leben gestalten und sich streiten und wieder versöhnen und wieder neu beginnen und miteinander um Wege ringen. Da muss ich sagen, das ist super anstrengend und richtig schön. Also ich merke, in unserer Gemeinschaft zum Beispiel gibt es ganz viel Rangelenergie, wie es mal jemand gesagt hat, weil wir uns wirklich oft auch fetzen. Aber diese Tatsache, dass wir trotzdem zusammenbleiben und uns nicht einfach so lassen und sagen, mit der will ich nichts mehr zu tun haben, das finde ich wirklich in der heutigen Zeit bemerkenswert, auch als Zeugnis in die Gesellschaft hinein. So, man kann in sehr großer Verschiedenheit miteinander Leben gestalten. Und das macht dann auch wirklich Freude.
Im Gegensatz zu vielen anderen Ordensmitgliedern pflegen Sie ja einen engen Kontakt auch zu uns und den Weltlichen. Sie haben gebloggt, Sie sind bei Social Media aktiv. 2018 ist Ihr Buch 2 Sichten erschienen, gemeinsam geschrieben mit Mirko Cousin. Darin beschäftigen Sie sich mit zentralen Themen wie Ewigkeit, Tod, Treue. Sehen Sie sich eigentlich als sowas wie eine christliche Botschafterin?
Oh ja, das klingt gut, ja. Kann ich mir vorstellen. Also mir macht es wirklich manchmal Kummer, dass unser christlicher Glaube, den ich so lebensnah und menschlich empfinde, so verkauft wird wie Sauerbier, als ob das alles irgendwie schwer und anstrengend und eigentlich kaum zu bewältigen ist. Und ja, da kann ich mich schon so als eine Art Botschafterin sehen, auch die Freude am Glauben rüberzubringen und zu sagen, Mann, das Evangelium ist eine Heilsbotschaft, die uns vielleicht ein Leben lang herausfordert, aber die wirklich zu gelingendem Leben führen kann. Ich weiß auch, dass mich das als Kind immer schon begeistert hat, wo ich gesagt habe, ja, da ist eine Weisung zum Glücklichwerden und eine Weisung zu erfüllendem Leben. Und das möchte ich gerne auch der Welt vermitteln. Und deshalb ist mir der Kontakt auch sehr, sehr wichtig.
Schön. Ordensschwester und Autorin Ursula Hertewig, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.